Hallo und ganz herzlich willkommen zum Podcast der Englischsprachschule Mrs. Joyce Language School. Enjoy learning English! Mein Name ist Desiree Förster. In dieser heutigen Podcast-Folge tauchen wir wieder in die Welt der Englischgrammatik ein. Yay! Ich werde euch einige Fragen zum Thema englische Gegenwartsformen beantworten. Zum Beispiel, in welchen Fällen musst du die einfache Gegenwart, also das sogenannte Simple Present, verwenden? Oder in welchen Fällen musst du die Verlaufsform der Gegenwart, also die sogenannte Ing-Form, das Present Progressive, verwenden? Warum ist diese Unterscheidung der beiden Gegenwartsformen denn überhaupt wichtig? Dann, wie kannst du dir diese beiden Zeitformen am besten merken und richtig anwenden? Welche guten Übungsmöglichkeiten gibt es für dich? Und was solltest du dabei beachten bei der Anwendung und beim Üben? Ja, die englischen Zeitformen, da kannst du jeden fragen, der Englisch lernt oder gelernt hat, was sie am schwierigsten dabei finden. Und die Antwort darauf wird wahrscheinlich sein, die Zeitformen. Wobei, ich muss wirklich sagen, Englisch ist nicht so kompliziert wie Deutsch. Also seid froh, dass ihr schon Deutsch könnt. Englische Verben sind tatsächlich zuweilen etwas verzwickt, das gebe ich zu. Aber es zu lernen, sie richtig anzuwenden, das hilft dir, spezifischer zu sein, über wann genau etwas passiert ist und zwischen mehreren Aspekten zu unterscheiden, was genau passiert ist. Die englische Grammatik benutzt dabei oft feinere Nuancen als die deutsche Sprache. Weil ja jede Sprache seine ganz eigene Art und Weise hat, mit der Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft umzugehen, können wir nicht immer Wort für Wort genau übersetzen von einer Sprache in die andere. Ich gebe euch jetzt erstmal eine kurze Übersicht über die verschiedenen Zeitformen und dann gehen wir auf die zwei Gegenwartsformen ein und ich erkläre sie euch ganz genau und wann und wie ihr sie richtig anwendet. Also ihr habt vorhin schon gehört, es gibt ja die zwei Gegenwartsformen. Das eine nennen wir Simple Present. Man kann es auch umdrehen und Present Simple sagen. Das ist beides das gleiche, die einfache Gegenwart. Dann die Verlaufsform heißt Present Progressive. Man kann es auch Present Continuous nennen. In der ersten Vergangenheit haben wir das Simple Past. Auch hier gibt es eine Verlaufsform der Vergangenheit, die heißt dann Past Progressive. Wir haben auch eine zweite Vergangenheit, die heißt Present Perfect. Die Verlaufsform heißt Present Perfect Progressive. In der dritten Vergangenheit ganz ähnlich wieder Past Perfect und das Past Perfect Progressive. Für die Zukunft haben wir die Will Future und die Going to Future. Dann können wir auch hier das Simple Present verwenden und auch das Present Progressive. Auch in Deutsch kann ich ja Gegenwartsformen für die Zukunft benutzen. Und auch wie in Deutsch, es gibt alle Zeitformen übrigens auch in Passivform. Also nicht nur aktiv, sondern auch passiv. Gut, in welchen Fällen musst du die einfache Gegenwart, also das Simple Present, verwenden? Ja, Simple Present wird benutzt, um über Dinge zu sprechen, die du regelmäßig oder häufig tust, also wiederholte Tätigkeiten sowie Gewohnheiten. Du fährst zum Beispiel oft Fahrrad oder für Sachen, die immer gelten. Zum Beispiel, Wasser gefriert bei 0 Grad Celsius. Also, um gleichbleibende Zustände zu beschreiben und Fakten, also für permanente Situationen. Also, ja, nochmal, Simple Present wird benutzt, um Dinge anzusprechen, die immer oder generell wahr sind, also allgemeingültige Dinge, und für Dinge, die für gewöhnlich stattfinden oder ständig stattfinden. Also irgendwas ist immer. Ja? In Deutsch ist das eigentlich genauso. Ich fahre immer mit dem Fahrrad. Ja? I always go by bike. Simple Present Passiv. In dieser Zeitform, also überhaupt mit den Passivformen, wird auf eine recht unpersönliche und distanzierte Art und Weise über Fakten, Daten und Prozesse berichtet. Passiv wird deswegen in der englischen Sprache nicht gerne benutzt und sollte nur dann genommen werden, wenn es nicht anders geht. Das ist anders als in der deutschen Sprache. In Deutsch benutzen wir ganz häufig passiv. Das ist halt einfach so hier. Es hat sich so einfach entwickelt. In Englisch kommt es wirklich sehr unpersönlich und distanziert rüber. Ich übernehme für irgendwas keine Verantwortung. Ich bin daran nicht beteiligt. Oft ist es auch sehr unhöflich. Also bitte nur dann nehmen, wenn es nicht anders geht. Im Simple Present Passiv beschreibst du ebenfalls wie im Aktiv auch statische Zustände oder regelmäßige Prozesse. Wie wird also Simple Present denn gebildet? Ihr kennt ja alle den wunderbaren Spruch, den alle hassen: He, she, it, das Es muss mit. Ja, das gibt's aber in Deutsch eigentlich ganz genauso. Also in der dritten Person Singular bei er, sie, es, in Englisch he, she, it, da kommt halt ein Buchstabe dran. In Deutsch ist das ein T. Ne? Er isst, er macht, er tut, er schläft, er guckt blöd, er faulenzt, er lacht, er fährt. Ja, also in Deutsch habe ich ein T am Ende des Verbs und in Englisch ist es ein S. Ja, he works, he eats, he laughs, he sleeps und so weiter. Also das ist ganz genauso. Bitte also nicht das S im Englischen dann vergessen. In Deutsch habt ihr ja auch ein T, also bitte entsprechend verwenden. Hier möchte ich auch noch mal ganz kurz auf Abkürzungen eingehen. In den Schulen wird es immer oft gerne so beigebracht, zum Beispiel statt I am, dann I'm oder statt you are, dann you're oder statt it is, dann it's zu verwenden. Dagegen ist eigentlich nichts einzuwenden. Beim Sprechen ist das durchaus schon okay, vor allem in informellen Situationen mit Leuten, die ich gut kenne oder die mit mir auf dem gleichen Sprachlevel sind oder so. Da ist es absolut okay. Aber an sich benutzen wir keine Abkürzungen. In Englisch sollten keine Abkürzungen verwendet werden in formellen Situationen und auch wirklich nur ganz bedingt in beruflichen Situationen, wie zum Beispiel Meetings. Wenn ich keine Abkürzungen verwende, kann ich English Native Speaker auch verlangsamen, die sonst sagen, ach ne, der benutzt lauter Abkürzungen, der kann ja ganz toll Englisch, ja wunderbar, und dann plappert der auch drauf los und na, dann schaue ich alt aus. Dann habe ich natürlich auch Leute, für die Englisch ja auch eine Fremdsprache ist, und je mehr Abkürzungen ich verwende, ja, dann fehlt halt auch irgendwie vielleicht die Verständigung an manchen Ecken und Enden, es kommt zu Missverständnissen. Also bitte hier auch keine Abkürzungen verwenden, eben zur besseren Verständigung, vor allem mit Non-English Native Speakers. So, jetzt nochmal zurück zum Simple Present. In Aussagesätzen, da ist es eigentlich genauso wie in Deutsch ja auch mit der Satzstellung. Ansonsten hier einfach wirklich die SVO beachten, die Straßenverkehrsordnung. Ihr wisst, was ich damit meine. Subjekt, Verb, Objekt. Eben immer in dieser Reihenfolge. Das ist egal, ob das jetzt ein Hauptsatz ist oder ein Nebensatz. Immer diese Geschichte hier beachten. Also immer kommt erst mein Subjekt, dann kommt mein Verb, dann kommt mein Objekt. Und es herrscht Überholverbot. Deswegen sage ich immer Straßenverkehrsordnung. Bei verneinten Sätzen, wenn ihr also keine Form von to be habt, braucht ihr ganz oft dann eben dann do not oder does not. In der Abkürzung dann eben don't oder doesn't. In Fragesätzen dann entsprechend dann do. Also do nehme ich ja für I oder für you oder für we und they. Does nehme ich also hier, ne, hier steht das es muss mit, does nehme ich in der dritten Person. Das gilt ja auch für die verneinten Sätze mit doesn't. Also don't oder do not, eben für I, you, we und they. Und doesn't bzw. does not dann eben auch in der dritten Person. In Englisch kommen auch oft Kurzantworten vor. Wundert euch nicht, also das ist nicht nur, um euch zu ärgern. In Englischkurs, die sprechen tatsächlich so, ja. Genau. Die Sätze dann bitte auch immer von Deutsch ins Englische übersetzen, vergleichen. Dazu kommen wir dann später auch noch dazu. In Simple Present habt ihr natürlich auch wie in jeder Zeitform sogenannte Signalwörter, auf die ihr achten müsst, damit ihr auch die richtige Zeitform zuordnen könnt. Hier, das sind meistens Häufigkeitsadverbien, so nennt man die. Zum Beispiel sometimes, every day, usually, normally, often, once a month, twice a week, three times a year, occasionally, always, never, regularly, in general, seldom oder rarely. Ja, gibt es bestimmt noch ein paar andere noch dazu. Diese Signalwörter werden eben meistens dann für das Simple Present verwendet, aber natürlich könnten die auch in der ersten Vergangenheit vorkommen. Diese Häufigkeitsadverbien werden auch in Deutsch dann auch gerne mal in der Gegenwart benutzt. In der Vergangenheit benutzt, Entschuldigung. Gut. Dann always kann eventuell auch im Present Progressive verwendet werden, später dazu mehr. Und always und never, wenn es um etwas geht, das allgemein gültig ist und oder jetzt in der Gegenwart ohne Bezug zur Vergangenheit. Gut, und Simple Present brauche ich auch immer mit den Stative Verbs. Das sind so feststehende Verben. Zum Beispiel know, want, like, hear, smell, taste, understand, need, forget, realize, suppose, mean, believe, remember, belong, fit, contain, consist und prefer. Also das sind auch alles Signalwörter, kann man so sagen, für Simple Present. Die drücken ja Tatsachen aus. Zum Beispiel, I want something to eat. Oder in der Frage, do you understand what I mean? Also hier mit mean, ne, beachten bitte, das heißt nicht meinen. Ja? Das heißt, verstehst du, was ich meine im Sinne von, verstehst du die Bedeutung von dem, was ich sage? Okay. Und dann in der Verneinung, she doesn't seem very happy at the moment. Gut, also mit seem, das gehört eben auch zu diesen Stative Verbs. Ja, das ist also alles aktiv. Im Passive Simple Present, da brauche ich immer eine Form von to be, also sein im Simple Present. Also zum Beispiel I am oder he is oder they are. Und dann braucht ihr auch immer das Verb in der zweiten Vergangenheit dazu. Gut, dann kommen wir hier zu Present Progressive, die Verlaufsform der Gegenwart. In welchen Fällen musst du die Verlaufsform bzw. Ing-Form Present Progressive verwenden? We are in the middle of doing something right now. Also für Momentaufnahmen, für zeitlich begrenzte Vorgänge, für vorübergehende Zustände sowie eine sich gerade ändernde Situation. Es werden im Present Progressive Dinge beschrieben, die also jetzt gerade passieren oder um diesen Zeitpunkt herum. Die Aktion ist noch nicht vollbracht, sondern du bist noch mittendrin in einer Tätigkeit. Du hast die Tätigkeit noch nicht beendet. Im Present Progressive kannst du auch Trends beschreiben, häufig dann mit it appears, it looks like, it seems zum Beispiel. Ja, der Vergleich mit Deutsch. In den entsprechenden deutschen Übersetzungen wird in der Aktiv- und in der Passivform von Present Progressive häufig das Wort gerade verwendet, um den temporären Charakter zu betonen, also vorübergehende Situationen oder Prozesse, die nur im Moment Gültigkeit haben. Das Present Progressive Passiv, das ist auch wie im Simple Present, kannst du mit dieser Passivform auf eine unpersönliche Art und Weise über Fakten und Prozesse berichten. Es wird also etwas getan, das von jemand anders ausgeführt wird. Eventuell bist du passiv dabei. Und im Present Progressive Passiv, das ist also im Moment. Wie wird Present Progressive gebildet? Immer mit am, is oder are. Zum Beispiel, I am talking, you are listening, he is sleeping. Zum Beispiel. Hier ist auf die Satzstellung auch immer zu achten. Hier gilt nach wie vor, wie immer, SVO, also mein Subjekt, I. Das talking ist mein Verb und dazwischen die Lücke, da kommt dieses am rein. I am talking. Gut, immer ganz, ganz wichtig. Das gilt ja für Aussagesätze. I am talking, you are listening, he is sleeping. Dann für verneinte Sätze, da könnt ihr einfach ein not mit reinquetschen in diese Lücke. I am not talking, you are not listening, he is not sleeping. Bei Fragesätzen, da dreht ihr die ganze Geschichte einfach nur um. Am I talking oder are you listening oder is he sleeping? Ja, das ist eigentlich wie in Deutsch auch, wie eben doch die alte Geschichte, das Auto ist das Auto blau. Ja, aber hier haben wir natürlich die Verlaufsform, aber ich kann nach wie vor trotzdem hier meine Form von to be mit meinem Subjekt einfach dann umdrehen, ja, um eben meine Frage zu stellen. Zum Beispiel, are you talking? Die Kurzantwort entsprechend wäre yes, you are oder no, you are not. Okay, Signalwörter gibt es hier natürlich auch, zum Beispiel now, at the moment, currently, today, look, oder this week, this year, as we speak, this very second. Diese Signalwörter, diese Stative Verbs, die ich vorhin angesprochen habe, taste und smell und so weiter mit dem Simple Present, diese Worte kann ich nicht mit Present Progressive verwenden. Ja? Present Progressive wird dafür mit anderen Wörtern verwendet, zum Beispiel get, change, become, increase, rise, fall, grow, improve, begin oder start. Ja? Nehmen wir vielleicht mal das get, zum Beispiel is your English getting better? Also nicht, does your English get better? Ne, das wäre Quatsch. Oder the population of the world is increasing very fast. Also bitte nicht increases. Oder in der anderen Form noch, I'm beginning to enjoy it now. Also nicht I begin. Gut, auch hier natürlich, es gibt aktiv und es gibt passiv, wie vorhin auch schon gesagt. Und hier brauche ich also auch dieses am oder is oder are, je nach der Person. Dann brauche ich immer das being, also für die Ing-Form, damit ich die Ing-Form reinbekomme. Und mein Verb, das kommt in die zweite Vergangenheit. Gut. Auch hier die Abkürzungen bitte nur dann verwenden, wenn es okay ist, also beim Sprechen oder so etwas. Aber ja, mit Vorsicht zu genießen. Ja, wenn ihr euch ganz sicher seid und ihr wisst, dass euer Gegenüber euch gut versteht, dann könnt ihr Abkürzungen verwenden. Ansonsten bitte nicht und in schriftlicher Form überhaupt nicht verwenden. Also gerade im Businessbereich, hier werden niemals Abkürzungen verwendet, ne? Zum Beispiel you're listening oder so oder I'm not. Gut, warum ist denn überhaupt die Unterscheidung zwischen Simple Present und Present Progressive wichtig? Ja, also es gibt ja einen Unterschied in Englisch, ob etwas gerade jetzt stattfindet oder immer stattfindet. Das sind auch diese Nuancen, die ich am Anfang angesprochen hatte. Ich kann hier sehr gut unterscheiden. Ja, wenn ich in Deutsch sage, ich sitze auf einem Stuhl, da geht daraus nicht hervor. Mache ich das gerade oder immer? Ja, also das ist halt in Englisch ein Unterschied. Ich kann das wirklich ganz genau eben angeben. Ich kann auch Simple Present und Present Progressive mischen, zum Beispiel eine Form in einem Hauptsatz und die andere Form im Nebensatz oder umgekehrt. Ich gebe euch ein Beispiel. I usually work in the London office, but we are currently launching a new sales initiative in Scotland. Ja, also ich kann das hier auch mischen. Hier ist dann auch immer ganz gut, sich anzuschauen, wie funktioniert das überhaupt in Deutsch? Wie würde ich das in Deutsch sagen? Ihr müsst echt immer gucken mit Simple Present und Present Progressive. Ja, je nach Form habt ihr verschiedene Bedeutungen. Nehmen wir mal always. Ja, wenn ich in Simple Present sage, I always do something, dann mache ich immer etwas. Ich mache also etwas jedes Mal. Also immer so wiederkehrende Zeitpunkte und jedes Mal, wenn das eben ist, dann mache ich das. Ja, I always do something for Christmas zum Beispiel. Dann ich kann das aber auch mit Present Progressive verwenden. Always zum Beispiel, I am always doing something heißt ständig. Also ich bin ständig am Machen und Tun. Oder I'm always losing things. Ja, das passiert sehr oft. Vielleicht zu oft oder öfter als normal. Oder he is always complaining. Ja, also der beschwert sich zu viel, zu oft oder eben auch ständig. Also das hat einfach auch andere Bedeutungen. Da muss ich dann wirklich genau drauf achten. Nehme ich hier das Simple Present oder das Present Progressive und wann nehme ich das? Oder auch mit I think. Ne? Das heißt ja etwas glauben. Oder eine Meinung haben. Das ist dann auch ein Unterschied. I often think about it. Oder I am thinking about it. Also ich denke oft drüber nach. Oder ich denke gerade drüber nach, was passiert ist. Ja, das ist halt hier auch ein Unterschied. Oder auch I see, ne, für ich verstehe oder ja, ich sehe zum Beispiel, can you see that? Siehst du das? Beziehungsweise kannst du das sehen? Ja, auch hier, ne, da müsst ihr drauf achten. Oder auch mit sie, ich kann das auch mit der Ing-Form verwenden. They are seeing each other. Das heißt ganz was anderes, nämlich sie haben eine Beziehung miteinander, die beiden. Also, das ist dann schon ein bisschen was anderes. Also, da müsst ihr dann wirklich genau drauf achten. Oder selfish, ne? Also egoistisch. Zum Beispiel, he is selfish heißt, er ist immer egoistisch, also nicht nur jetzt gerade. Oder in der Ing-Form, he is being selfish, er ist jetzt gerade egoistisch, er ist normalerweise nicht immer so. Ja? Also, es ist doch ein Unterschied, ob ich sage, I live in Hamburg, I don't live in Berlin oder do you live in London? Das wäre eine Tatsache. Ne? Das ist halt so. Oder ich lebe da schon länger, ich lebe da schon immer. Oder I am living in Hamburg heißt, ich lebe dort vorübergehend. Ja, also hier ist es auch dann wirklich immer wichtig zu unterscheiden. Andererseits gibt es schon in etwa gleiche Bedeutungen. Hier gibt es einfach auch regionale Unterschiede. Ja, die Amerikaner sagen es vielleicht ein bisschen anders als die Engländer oder je nach Region dort. Zum Beispiel, you look well today oder you are looking well today. Ja, wobei well, ne, das ist eher auf die Gesundheit bezogen. Ich könnte ja auch sagen, you look good today oder you are looking good today. Ja, also da geht es ums Aussehen. Oder how do you feel now? Das kommt ein bisschen vielleicht distanziert oder allgemein rüber. Im Gegensatz dazu in der Ing-Form, how are you feeling now? Das kommt einfach empathischer rüber. Also hier wird mehr mit Gefühlen gearbeitet. Ich kann mit der Grammatik Gefühle auch ausdrücken in der englischen Sprache. Ist ja eigentlich auch mal ganz nett. Das könnt ihr dann auch vergleichen mit Deutsch, ob das hier so auch funktioniert. Ja, wie kannst du dir denn diese zwei Gegenwartszeitformen am besten merken und richtig anzuwenden? Richtig anwenden, ja. Persönliche Beispielsätze üben und am besten auswendig lernen. Also ich meine hier Dinge und Tätigkeiten, die auf dich persönlich bezogen sind, auf deine Familie, auf deine Nachbarschaft, deine direkte Umgebung, deine unmittelbare Umgebung, auf deinen Beruf und auf deine Arbeitsstelle. Also wie gesagt, jedenfalls auf deine unmittelbare Umgebung beziehen und dann ausweiten, dann auf die weitere Umgebung beziehen, also Sätze bilden, Sätze bilden, Sätze bilden und dabei immer bewusst unterscheiden, ob etwas vorübergehend passiert, das wäre Present Progressive, oder ob es eine Tatsache ist, das ist Simple Present. Hierbei die Signalwörter euch merken und ja, üben, üben, üben. Welche guten Übungsmöglichkeiten gibt es denn? Also immer, wenn ihr zum Beispiel neue Vokabeln habt, die immer möglichst bald in Sätze bringen. Vorher sucht euch einfach vorher die jeweilige gewünschte Zeitform aus, schaut euch dazu die Regeln nochmal genau an und vor allem die Beispielsätze, dabei auch die Signalwörter beachten. Und dann könnt ihr Sätze bilden. Also hier auch wieder Aussagesätze, verneinte Sätze und Fragesätze. Dazu immer mit verschiedenen Personen. Also I, you, he, she, it in der Einzahl und dann in der Mehrzahl we, you und they. Da habt ihr 24 Sätze pro Wort und Zeitform. Also sagen wir jetzt mal 24 Sätze in der aktiven Form und dann nochmal 24 Sätze in der Passivform. Erstens könnt ihr dann die Vokabel ganz gut, ja, also dadurch wird nicht nur das jeweilige zu lernende Wort durch die vielen Wiederholungen gefestigt, sondern du erkennst vor allem wirklich die Struktur der Zeitform und die Satzstellung viel besser. Und du wirst mit der Zeit wirklich ganz, ganz sicher die Zeitform auch richtig anzuwenden. Ja, die Übersetzungen natürlich, die sind auch immer ganz wichtig. Also hier auch nicht immer bitte nur von Englisch ins Deutsche zu übersetzen, sondern irgendwann mal dazu übergehen, alles von Deutsch ins Englische zu übersetzen auch. Also das ist ganz, ganz wichtig. Hierbei auch die Satzstellung, die SVO bitte beachten, die Unterschiede beachten. Diese Sätze, ne, euch für wichtige Sätze zum Beispiel, wenn die ganz unterschiedlich sind in Deutsch und in Englisch, dann schreibt solche Sätze bitte auf eure Vokabelkärtchen auf. Mischt die gut durcheinander. Das ist wirklich eine sehr, sehr gute Übung. Also überhaupt die Grammatik zusammen mit den Vokabeln üben, da schlägt ihr wirklich zwei Fliegen mit einer Klappe, das ist wirklich sehr, sehr effektiv und immer in ganzen Sätzen. Da kann man sich das wirklich sehr, sehr gut merken. Und wie gesagt, hier auch ihr merkt dann auch die Unterschiede und die Gemeinsamkeiten der deutschen und der englischen Sprache. Und das könnt ihr dann auch besser beachten. Als Übungsmöglichkeiten gibt es natürlich auch wunderbare Grammatikübungsbücher. Zum Beispiel der sogenannte Red Murphy, das Essential Grammar in Use, also das ist rot deswegen. Oder das gibt es auch in Blau, eben auch von Raymond Murphy, Essential Grammar in Use. Darin sind viele, viele, viele Übungen und sehr gute, verständliche Beispiele. Und die haben wirklich einen sehr übersichtlichen, logischen Aufbau. Und ansonsten lesen, Leute, wirklich lesen, lesen, lesen. Ist egal was, Bücher, Artikel, Magazine, Zeitungen, Texte in Social Media, alles Mögliche, lest und was euch in die Finger kommt. Ansonsten ja Videos, Filme, Serien anschauen. Hier vielleicht auch das eine oder andere dann mal versuchen nachzusprechen. Und ansonsten könnt ihr ja eine Conversation Class besuchen. Zum Beispiel bei mir. Ich habe ja eine Sprachschule mit Conversation Classes. Ihr seid herzlich willkommen, auch online. Ja, was ist dabei zu beachten? Was solltest du dabei beachten, wenn du Zeitformen übst? Also das gilt jetzt nicht nur für das Simple Present und das Present Progressive. Ja, eine effektive Kommunikation ist natürlich viel mehr als nur Grammatikregeln zu kennen. Es setzt ein gutes Vokabularwissen voraus und die Anwendung von Redewendungen. Eine gute Kommunikation benötigt eine klare Aussprache und ein gutes Hörverstehen. Und es erfordert die Fähigkeit, deine Sprache entsprechend anzupassen, je nach Situation und beruflichem Kontext oder schulischen Anforderungen und vor allem auch jeweils den Leuten anzupassen, mit denen du gerade sprichst. Ja, das ist ja ein Riesenunterschied, ob du mit jemandem sprichst, der nur gebrochen Englisch kann oder der Native Speaker ist und dann alles Mögliche dazwischen. Oder ist das ein Australier oder Neuseeländer oder Kanadier oder was weiß ich von woher mit irgendeinem Akzent oder Dialekt, den ihr schlecht versteht? Also da muss man natürlich auch anders sprechen. Zurück zur Grammatik. Ein solides Grammatikwissen, ja, das kann dir auch neben dem Vokabularwissen, dein solides Grammatikwissen kann dir helfen, dich nicht nur klarer auszudrücken, sondern auch flüssiger und gewandter, vor allem selbstsicherer. Wenn du die wichtigsten Grammatikregeln gut kennst, wirst du viel weniger Zeit dafür brauchen, das, was du möchtest, zu formulieren, also wirklich genau zu formulieren, wie du das auch einigermaßen möchtest. Und ja, wenn du die Grammatikregeln einigermaßen gut kennst, wirst du auch Missverständnisse vermeiden. Das ist ja auch schon mal ganz, ganz wichtig. Abgesehen davon, ne, auch Schulnoten und. Also am besten wirklich die Grammatikregeln gut beherrschen. Dann kann man viele andere Sachen dann damit kompensieren. Ja, hier kannst du jetzt hier meinen Podcast benutzen oder mein dazugehöriges E-Book oder andere Nachschlagemöglichkeiten und Übungsbücher, um dein Grammatikwissen regelmäßig aufzufrischen. Das ist ja auch ganz wichtig, besonders ja vor Klausuren, vor Meetings oder auch um einfach eine E-Mail korrekt zu schreiben. Ja, das war es jetzt mit meinen vielen Erklärungen zum Thema englischen Gegenwartsformen für euch. Ich hoffe, ihr habt diese Podcast-Folge hilfreich gefunden. Wir gehen auch noch mal viel mehr darauf ein in späteren Podcast-Folgen. Hier sollte es wirklich nur um die Bildung der Zeitform gehen, beziehungsweise wann das verwendet wird, um das in eine größere Form zu bringen. Darauf gehe ich dann in einer späteren Folge ein. Ja, dafür habt ihr heute wieder vieles erfahren können an Informationen, die wichtig sind für euch zum Englischlernen. und erlernen mit der Übersicht über die beiden Gegenwartsformen in der englischen Sprache. Weitere wichtige Tipps und Erklärungen dazu gibt es für euch auch in weiteren Podcasts zu den einzelnen Grammatikformen. Falls ihr zum heutigen Podcast Fragen habt, könnt ihr mir wie immer gerne ganz einfach eine E-Mail schreiben und ich werde eure Fragen in einer auch späteren Podcast-Folge beantworten. Meine Kontaktdetails findet ihr auf meiner Webseite mrsjoyce.de, also mrsjoyce.de. Ebenso könnt ihr mir auch schreiben, was euch momentan besonders interessiert an Englisch lernen. Und ich werde das ebenso in einer der nächsten Podcast-Folgen beantworten. Ich hoffe also, dass euch diese Podcast-Folge über die beiden Gegenwartsformen gut gefallen hat. Und ich freue mich, euch bald wieder hier begrüßen zu können zur nächsten Folge. Darin und da auch in den nächsten paar Folgen bleiben wir noch in der Welt der Englisch-Grammatik. Ich werde euch nächstes Mal dann einiges über die englischen Vergangenheitsformen Simple Past und Past Progressive erzählen. Auch hier, in welchen Fällen musst du Simple Past verwenden, in welchen Fällen musst du Past Progressive verwenden, warum ist diese Unterscheidung wichtig, wie kannst du dir diese beiden Zeitformen am besten merken und richtig anwenden, welche guten Übungsmöglichkeiten gibt es und auch hier wieder, was sollte dabei beachtet werden. Ja, das ist die Vorschau auf die kommende Mrs. Joyce Language School Podcast-Folge. Ich danke dir ganz, ganz, ganz herzlich fürs Zuhören heute und vor allem danke ich dir ganz herzlich für deine Unterstützung, um mir weitere informative Podcasts für euch zu ermöglichen. Also bis bald, bis zum nächsten Mal. Tune in again soon. Thanks for listening. Bye.